Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen, dass du der Herr bist unseres Lebens, dass du der Wegweiser bist, dass du die Orientierung bist für unser Leben, Herr. Herr, auch in diesen Zeiten, Herr, brauchen wir dich mehr denn je, Herr. Gerade in diesen Zeiten, Herr. Ich bete, dass du unser Herz jetzt auch voll machst mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, Herr. Ja, wir möchten einfach von dir lernen. Herr, wir wollen Glauben tanken, wir wollen stark sein in dem, Herr, was wir tun, was wir beten, was wir sagen. Herr, allen Herausforderungen. Herr, ja, Herausforderungen, die uns auf die Knie zwingen wollen, Herr, dem wollen wir widerstehen. Und Herausforderungen, die uns fordern, um deinen Namen groß zu machen, da wollen wir uns wirklich hineinbewegen, hineingeben. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns, Herr, begleitest in dieser Zeit. Amen. Amen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt euch einigermaßen bequem gemacht und seid ein Teil jetzt unseres Gottesdienstes. Ich bedanke mich ganz herzlich auch an dem Lobpreisteam, beim Lobpreisteam. Und vielleicht gleich von vornherein eine Info. Nächsten Sonntag werdet ihr mehr Lobpreis hören. Da werden wir einen richtigen Lobpreisgottesdienst machen. Aber jetzt wollen wir auch in das Wort hineingehen. Ich hole nur meinen Pult kurz. So, jetzt muss ich Jonas mal angucken. Ist mein Pult, steht gut? Alles klar. Ja, unser Thema heute Morgen ist Festhalten. Und ihr habt ja das Bild gesehen, das veröffentlicht worden ist. Und ich glaube, jetzt kriegt ihr es auch noch mal zu sehen. Festhalten, so diesen Arm in Wasser und mit dieser Wunderkerze. Ich glaube, das ist so ein bisschen Hoffnung, egal wie tief du in den Umständen steckst. Ich will jetzt keine härteren Worte dafür benutzen. Aber ich glaube, dass es Hoffnung gibt und dass wir festhalten können. Und zwar an was? Nicht an der Wunderkerze, sondern an dem Wundertäter, an Jesus Christus. An den können wir festhalten. Und ich möchte euch einfach heute Morgen ein bisschen in ein Wort hineinführen, was mir sehr wichtig ist und was mich beschäftigt eigentlich über diese ganze Corona-Zeit. Es beschäftigt mich in der Art, dass ich festgestellt habe, dass wir uns wieder an dem Punkt befinden, wie die Apostel vor 2000 Jahren. Jesus wurde gekreuzigt, Ostern ist hinter uns, er ist, sage ich mal, bis Himmelfahrt noch bei uns und dann ist er entrückt in den Himmel und die Apostel haben gewartet auf Pfingsten, auf den Heiligen Geist und sie hatten ihn empfangen und dann ging's los. Apostelgeschichte geht eigentlich so, ab Kapitel 2 geht so richtig los, wo sie angefangen haben in der Autorität Gottes, in der Autorität Jesu, das Wort zu verkündigen und Menschen bekehren sich und es und sie haben ja gar nicht so, das war gar nicht so lange her, als sie noch Jesus gekreuzigt haben, aber jetzt kommt eine neue Generation. Es kommt jetzt kommen Leute, die vielleicht wie du und ich, einfache Menschen, egal, aus der Gesellschaft, einfache Menschen, fangen an zu predigen in der Autorität Gottes, in der Autorität Jesu Christi, in der Autorität des Heiligen Geistes und sie verkündigen und Menschen empfangen irgendwo oder erfahren Ehrfurcht vor Gott. Sie erfahren diese Kraft des Heiligen Geistes, sie erfahren auf einmal, dass Gott ganz nah ist, dass sie zwar Jesus gekreuzigt haben und viele von denen haben gar nicht so richtig mitgekriegt, dass er auferstanden ist. Aber jetzt kommen diese Zeugen Jesu, diese Apostel und verkündigen, Jesus ist auferstanden. Er lebt und er lebt und er möchte auch in dir leben. Er möchte bei dir leben. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und du wirst durch den Heiligen Geist zugerüstet werden, Wunder und Zeichen zu tun, große Dinge zu tun. Und sie erleben das. Sie erleben das in den ersten Momenten, als Petrus angefangen hat zu predigen. 3000 Menschen bekehren sich, viele Menschen kommen zum Glauben und mehr noch, es waren viel mehr Menschen, die dort waren, aber die Zählungen sind dann immer so unterschiedlich. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, das habt ihr schon in vielen Kirchen oft gehört, aber darum geht's gar nicht um die Summe, um die Menge der Leute, sondern um die Qualität, die da stattgefunden hat. Da war eine Präsenz des Heiligen Geistes und Menschen kamen in Ehrfurcht vor Gott und sie haben sich gesagt, ja, diesen Gott will ich nachfolgen. Diesen Gott, der mich persönlich meint, der nicht irgendwelche Elite meint, der nicht irgendwelche Abgehobenen meint, der nicht irgendwas, was wir sind, Leistungsorientierte, die sich auf ihren Leben etwas einbilden, meint, sondern er meint mich ganz persönlich, in meinem ganz kleinen Umfeld, die alte Frau, der alte Mann, die Kinder, die Menschen, die vielleicht nicht viel hatten, aber eine Hoffnung entstand in ihnen. Hier besteht Hoffnung in diesen Worten. Und sie hörten sie und sie fingen an, diesen Worten zu glauben. Das war der Anfang der Kirche. Das war der Anfang, wo Jesus ihnen diese Botschaft hinterlassen hat, dass sie in die Welt hinausgehen und das Evangelium predigen sollen. Oder besser gesagt, die frohe Botschaft, dass er auferstanden ist und er lebt und er uns Menschen mit Gott versöhnen will. Ich möchte in diesen Abschnitt nochmal hineingehen und euch das lesen. Das ist Apostelgeschichte 2 von 40 bis 47. Und ich lese das aus der Lutherbibel und möchte euch dann auf einen Vers hinweisen, den werde ich aber auch zitieren aus einer anderen Bibel. So, also von Apostelgeschichte 2, 40 bis 47. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einen nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Eine tolle Bibelstelle, ein toller Abschnitt. Das, was geschehen, das sind ja Zeugnisse gewesen. Das ist ja nicht eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat, sondern das war ein Zeugnis. Das geschah. Ich lese diesen Vers 42 nochmal aus der Lutherbibel erstmal und dann werde ich euch das aus der Zürcher Bibel nochmal lesen. Ich möchte darauf 5 Punkte aufbauen und möchte euch damit hineinnehmen. Also 42 aus der Lutherbibel. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und jetzt bin ich noch da? Okay. Nochmal. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist aus der Lutherbibel und jetzt aus der Züricher Bibel. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brotbrechen oder am Brechen des Brotes und am Gebet. Ich fand dieses Wort in der Züricher Bibel einfach toll. Sie hielten fest. Sie haben festgehalten. Und das ist mein erster Punkt. Also ich werde das jetzt aufteilen in 5 Punkte, in Festhalten oder in Beständigkeit, in Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und ich fange mit diesem ersten Punkt an, mit Beständigkeit oder beständig oder festhalten. Sie hielten fest. Das bedeutet, sie hielten fest an dem Wort Gottes. Sie hielten fest an den Predigten von den Aposteln. Sie haben nicht die Apostel festgehalten. Das müssen wir verstehen. Sie haben nicht die Pastoren festgehalten. Sie haben nicht irgendjemand festgehalten, sondern sie haben den Wort geglaubt. Das heißt, die Apostel haben gepredigt, aber das waren ja nicht Menschen, die, was weiß ich denn, auf im Himmel geschwebt sind oder was weiß ich denn, die großen Bringer, keine Ahnung, sondern sie haben das Wort Gottes verkündigt und dieses Wort war lebendig geworden. Dieses Wort war groß geworden und dieses Wort war etwas, was ihnen dermaßen gut getan hat. Sie hielten an diesem Wort fest. Sie hörten das Wort. Sie haben sich festgehalten. Ja, das ist eine Botschaft. Das ist eine Wahrheit. Es wird heute viel geredet. Es wird viel erzählt. Es wird viel um Vertrauen gebettelt. Von, was weiß ich denn, von Psychologen, von Politikern, von Pastoren, von was weiß ich denn wen allen. Alles wird irgendwo da hineingeführt, dass alle wollen, dass man denen vertraut. Und es wird viel geredet. Aber die Menschen wollen Wahrheit. Die Menschen wollen festhalten an den Dingen, die real sind, die gut sind, die wertvoll sind, die in ihrem Leben etwas auch bewegen, etwas zum Guten bewegen. Deswegen beständig im Wort, das heißt festhalten an das Wort, festhalten an den Dingen, die die Apostel ausgesprochen haben. Denn dieses Wort war es, was sie begeistert hat. Es war nicht der Showman, es war nicht der Petrus, es war nicht derjenige, der, was weiß ich, ein toller Rhetoriker ist und ein toller Prediger ist und was weiß ich denn, wie toll er ist. Es war nicht, und sie hielten an Petrus fest, sondern sie hielten an den Worten, die Petrus gepredigt hat, fest. Sie hatten sich an diesen Worten festgehalten. Und sie hatten auf einmal das ganze Volk war auf einmal eins in diesem Geist. Eins in dieser Verkündigung. Eins in diesen, ja, das sind Worte des Lebens. An die möchte ich mich festklammern. An denen möchte ich mich unterscheiden. An denen möchte ich mich prüfen lassen. Wir können unseren Glauben prüfen, ist ganz einfach. Die Bibel gibt uns da sogar eine Vorgabe. Es ist eine richtige Vorlage. Also, wenn du wissen willst, ob du richtig glaubst, dann liest einfach mal liest einfach 2. Korinther 13, Vers 5. Da steht, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Und wie? Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist oder euer Retter ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Das heißt, diese Worte, die die Apostel gepredigt haben, diese Worte, die Petrus dort verkündigt hat, diese Worte sind in die Herzen dieser Menschen gekommen. Und diese Menschen haben auch auf einmal gesagt, ja, ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube an diesen Auferstandenen. Ich glaube, dass er lebt. Und ich glaube, dass er mich meint. Und auf einmal hatten sie diese Prüfung bestanden. Und Petrus brauchte nur zu sagen, hey, wer gläubig geworden ist, wer das in seinem Herzen jetzt geprüft hat, wer das in seinem Leben angenommen hat, der wird zu der Kirche hinzugetan werden. Nicht zu einem Gebäude, nicht zu irgendeinem großen Palast, sondern zu der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber ich gehe nochmal zurück. Zusammenhalten bedeutet Einheit im Geist, miteinander eins zu sein und festhalten an den Worten Gottes. Das ist das Besondere. Und Jesus hat dafür gebetet. Johannes 17, Vers 20 und 21, da steht, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, also auch wir. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist eine Einheit im Geist. Mit dem Vater eins zu sein, mit Jesus eins zu sein, mit einander, eins zu sein. Das ist etwas, worauf wir aufbauen. Der zweite Punkt in der Lehre. Natürlich wollen wir lernen von den Aposteln. Natürlich wollen wir lernen, aber wir lernen nicht von den Aposteln, sondern aus den Worten Gottes. Die Apostel waren Träger des Wortes Gottes. Sie haben Geschichten erzählt, sie haben Dinge erzählt von Jesus, die er getan hat, und sie haben die Lehren Jesu verkündigt. Und hier möchte ich darauf eingehen. In der Lehre, das heißt, sie aber hielten festgehalten an der Lehre. Sie waren eins und dann hatten sie an dieser Lehre der Apostel festgehalten. Diese Lehre der Apostel ist letztendlich, dass du nur bestehen kannst, wenn du dich mit Gott versöhnt hast. Und der Versöhnungsweg ist letztendlich, Christus in dein Leben aufzunehmen. Das ist die Qualität, die hier geprüft wird. Lerne, Gottes Stimme zu hören. Du wirst sie nicht hören können, wenn du Jesus nicht glaubst, wenn du der Lehre der Apostel nicht glaubst. Du wirst Gottes Stimme nicht hören können. Das ist definitiv so. Die Welt kann Gott nicht hören. Sie wird Gott nicht hören können. Viele Menschen sagen sich, ja, okay, wenn es Gott gäbe, dann würde er nicht dieses oder jenes zulassen. Und dann würde das halt letztendlich nicht alles, das alles nicht passieren, was in dieser Welt so passiert. Ihr habt es ja mitgekriegt, dass seit 1. Mai die Verkehrsstrafen sich verändert haben. Ne? Was meint ihr? Wie viele Leute werden sie, ob sie alle daran halten werden? So, ich bin überzeugt, dass sich nicht jeder daran halten wird. Und er wird geblitzt werden und er wird angehalten werden. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn es ein Gesetz geben würde, dann würde das ja auch nicht passieren. Aber obwohl es ein Gesetz gibt, obwohl es jemanden gibt, der sagt, dass man das nicht darf, dass man die Geschwindigkeit nicht überschreiten darf, tun wir es doch. Was ich damit nur sagen will, obwohl es einen Gott gibt und er uns sagt, was wir nicht tun sollen, tun wir es doch. Das heißt, wer ist denn jetzt schuld an der Misere? Ist Gott schuld daran? Oder sind wir schuld daran? Wer ist denn schuld daran, dass wir die Geschwindigkeit übertreten? Ist das Gesetz schuld daran oder sind wir schuld daran? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es gibt ja so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr sie mal kennt, ist schon älter, so eine YouTube-Geschichte. Da kommt so ein Mann zum Friseur und lässt seine Haare schneiden und er sagt, ja, okay, ich weiß jetzt nicht mehr den ganzen Zusammenhang, ja, Gott sei Dank, dass es Friseure gibt und dass sie uns die Haare schneiden und so. Und der Mann, der Friseur, der sagt, ja, ich glaube nicht an Gott, Gott gibt es gar nicht. Wenn es Gott geben würde, dann würde er nicht die ganze Welt in diesen Chaos lassen, dann würde er nicht zulassen, dass diese ganzen Menschen es einfach so treiben, dass das alles passiert, diese ganzen Gewalt und Kriege und Missbrauch und all diese Dinge. Und der Mann, der sitzt da auf den Stuhl und lässt sich halt letztendlich die Haare machen und sagt überhaupt nichts. Und nun fordert also dieser Friseur, ja, was meinen Sie denn? Gibt es denn einen Gott? Und er sagt gar nichts. So. Und dann geht er raus, bezahlt und alles in Ordnung, so hat seinen Haarschnitt bezahlt und so, geht raus und sieht neben sich bei dem Ausgang an der Tür draußen, sieht einen Mann, der bettelt mit ganz langen Haaren. Und dann sagt zu diesem Langhaarigen, komm mal mit und bringt ihn zum Friseur. Und sagt dem Friseur, ich glaube, es gibt keine Friseure. Und dann lacht der Friseur, ja, was bin ich denn dann? Naja, wenn es Friseure gäbe, dann würde es ja keine langhaarigen Menschen geben. Und er sagt, ja, ja, aber das ist doch seine Entscheidung, ob er seine Haare schneiden will oder nicht. Sehen Sie, das ist eben der Punkt. Es gibt einen Gott, aber es ist unsere Entscheidung, ob wir daran glauben oder nicht. Und hier ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Es ist letztendlich so, dass der Mensch nicht an Gott glauben kann, wenn er nicht eine Beziehung zu ihm hat. Er kann sich drehen und wenden, wie er will. Er wird an ihn nicht glauben und du kannst keinen Beweis führen. Solange er nicht eine Entscheidung getroffen hat, auf der Basis, wie die Apostel es gepredigt haben und Menschen, so wie ich das vorhin gesagt habe, als Prüfkriterium aus dem 2. Korinther 13,5, dass du dich selbst prüfst und sagst, ja, Christus ist in mir, ich Glaube an Jesus Christus, dann wirst du auch Gottes Stimme verstehen. Das bedeutet, letztendlich, die Stimme Gottes zu hören, ist etwas Entscheidendes, etwas Essentielles. Du musst wissen, was Gott über dich denkt. Du musst wissen, wo du in deinem Glauben hingehen sollst, wie du dein Glaubensleben aufbauen sollst. Und dafür brauchst du eine Kommunikation mit Gott. Und das zu verstehen, brauchst du das Wort Gottes, du brauchst das Gebet, du brauchst eine Beziehung auch untereinander mit den Gläubigen. Aber, und hier ist nämlich der Punkt, den ich so genial finde, warum ich die Apostelgeschichte, diese zwei Kapitel, so fantastisch finde, weil es der Ursprung ist der ersten Kirche. Und was passiert denn da? Es werden Hausgemeinden gegründet. Es werden kleine Kirchen sozusagen in der Lehre der Apostel, also in der Verkündigung des Wortes, werden sozusagen kleine Gruppen gegründet. Wir nennen das bei uns ja, Hausgruppen nennen wir bei uns Hotspot. Das sind die Hotspots, wo Menschen zusammenkommen und sich und Gemeinschaft miteinander haben. Sich in der Lehre der Apostel oder der Lehre Jesu oder der Lehre der Bibel einfach austauschen. Und Gemeinschaft haben und darin wachsen und verstehen, was Gottes Wille ist. Das ist eine wunderbare Geschichte. Aber was ich noch viel genialer finde, dass nicht die 3000 oder 5000 Menschen, sonntags immer rausgegangen sind und fein rausgeputzt und sich irgendwo hingestellt haben, ein paar Prediger zu hören, sondern die erste Kirche war in den Häusern. So wie jetzt. Sind keine großen Kirchenbesuche möglich. Aber zu Hause kannst du Kirche sein. Zu Hause kannst du Pastor sein. Zu Hause kannst du wirklich Lobpreis haben. Zu Hause kannst du alles Mögliche erleben mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also diejenigen, die schon länger dabei sind, ältere Christen, die kennen vielleicht noch diesen Begriff des Hausaltars. Der Hausaltar ist jetzt nur nicht etwas, wo ein Tisch aufgebaut wird, Kerzen aufgestellt oder irgendwelche Figuren und was weiß ich denn, irgendwelche Opferschälchen oder solche Sachen. Also das sind so die Bilder, wenn man so einen Altar sich vorstellt. Also zumindest bei mir. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern ein Hausaltar ist ein häuslicher Gottesdienst. Da, wo man als Familie zusammenkommt, da, wo man das Wort Gottes liest und sich darüber unterhält, da, wo man gemeinsam betet und über Gott redet. Es war früher eine Tradition gewesen, mit der Zeit, der Moderne und des Wechsels bestimmter Gottesdienstformen ist uns das ein bisschen abhanden gekommen. Aber in dieser Zeit merke ich, wie wertvoll diese Zeiten sind. Ich mache ja jeden Tag von 19.45 Uhr bis 20 Uhr Live-Gebet in Instagram. Und wer da Interesse hat, der kann auch dabei sein. Aber diese 15 Minuten sind auch stückweise auch ein Hausaltar. Das ist die Zeit, wo ich mit Gott reden kann, wo ich Anliegen meiner Kirche vor Gott bringen kann, wo ich einfach Gemeinschaft haben kann mit anderen. Aber in diesen häuslichen Altar, da bist du vielleicht in der Familie, es sind ja nicht alles Familien, aber vielleicht bist du mit deinen Kindern und mit deiner Frau dort und als Vater und dann bist du als Vater das Oberhaupt dieser kleinen Gemeinde, dieses häuslichen Altars. Und deine Aufgabe ist es, nicht über sie zu urteilen, sondern mit ihnen gemeinsam sie vor Gott zu bringen. Mein Haus, ich und mein Haus, wollen dem Herrn dienen. Es ist eine Aussage, die ich so genial finde, auch aus der Apostelgeschichte. Und ich wünsche mir, auch für diejenigen, die vielleicht nicht eine komplette Familie wurden, nur die Mutter da ist mit den Kindern, dann bist du das Oberhaupt der Familie und führe deine Kinder, führe deine Familie so, wie Gottes Absicht es ist. Führe sie so und sag, das ist das Wort Gottes. Lies den Kindern das Wort Gottes. Als Kind habe ich das jeden Tag, ich hatte keinen Fernseher und kein Radio und sowas, war alles vom Teufel. Aber so muss es nicht sein bei euch. Aber nehmt euch Zeit, nehmt euch eine regelmäßige Zeit miteinander und lebt das Wort Gottes. Baut euch sozusagen einen Gottesdienst in euren vier Wänden auf. Zu regelmäßigen Zeiten. Ihr werdet Wunder und Zeichen erleben. Ihr werdet Dinge erleben, die ihr vielleicht bis jetzt noch nicht erlebt habt. Ich gebe euch das nur als Empfehlung. Der dritte Punkt, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Beziehung. Beziehung ist etwas Geniales. Ich liebe Beziehung. Und es ist eben das, was uns jetzt mangelt, wo wir einfach schwach sind. Vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf diesen Gedanken des Hausaltars. Es sind auch Menschen, die alleine sind. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, tagtäglich euch ins Gebet, in das Wort Gottes hineinzubegeben und nehmt Jesus mit auf in eure Gemeinschaft. Nehmt Jesus als der Teil eurer Familie. Nehmt ihn mit auf. Und ich glaube, dass es etwas Wertvolles, auch wenn ihr alleine seid, und dass ihr auch betet, Gott, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir für alles das, was ich habe. Ich danke dir, dass du bei mir bist, dass du mich nicht loslässt, dass du dass du ein Teil meines häuslichen Lebens bist, dass du bei mir wohnst. Nimm das auch mit. So, Beziehung. Beziehung ist in unserer Zeit sehr wichtig und hier ist nämlich auch ein Stückweise etwas, was sehr, sehr entscheidend ist, auch in der ersten Kirche. Die Beziehung muss geheiligt werden. Sie muss heil werden. Die Beziehung ist etwas, das wir untereinander haben, aber es soll ja nicht eine oberflächliche Beziehung, es soll ja nicht nur was mal Smalltalk sein, sondern wenn wir Beziehungen untereinander haben, Freundschaften, Gemeindeleute, Christen untereinander, dann ist es eine tiefe Beziehung. Es geht noch nicht um Freundschaften, das Freundschaften ist ja auch ein anderer Bereich, aber Beziehung zu leben bedeutet halt letztendlich auch vertrauen zu können. Ich vertraue den Menschen um mich herum, die auch an Jesus Christus glauben. Und ich lebe eine Beziehung mit ihnen und ich möchte mit ihnen gemeinsam wachsen. Ich möchte die Wege Gottes gehen, weil Gott möchte, dass wir gemeinsam sein Werk aufbauen. Und ich möchte, das ist ja letztendlich wie beim Militär. Wisst ihr, was interessant ist? Die Geschichte Israels fing ja eigentlich so gesehen in Ägypten an. Und dort fing eigentlich Gott schon an zu sagen, dass seine Armee, also er sprach über eine Armee, aber es gab in Israel keine Armee, das waren Sklaven. Und was meinte er mit Armee? Er meinte nicht bewaffnete Kämpfer, Krieger, sondern er meinte geeintes Volk. Also, wenn wir in einer Beziehung leben, dann sind wir ein geeintes Volk. Dann sind wir gemeinsam in einer Einheit und widersetzen uns dem Feind in dieser Einheit. Also wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind und dafür muss ich eine Beziehung leben, eine Vertrauen aufbauen mit meinen Mitbrüdern, Mitschwestern, dass ich dem Feind gegenübertreten kann und mich auf meine Brüder und Schwestern verlassen kann, dass ich auch diesen ganzen Kampf auch überstehe. Dass mein Rücken gedeckt ist. Also, das ist auch Beziehung. Beziehung soll geheiligt werden. Wir beten dafür, dass unsere Beziehung heil ist, dass sie gesund ist, dass da, wo vielleicht Dinge sich eingeschlichen haben, was nicht gut ist, dass das ausgesprochen wird und im Namen Jesu auch vergeben wird. Vergebung ist eine Grundlage dessen, dass Gott Wunder und Zeichen in deinem Leben tun kann. Wir müssen mit der Familie Gottes und mit Gott so eine Art Synchronisation, Synchronizität aufbauen. Synchronizität, genau. Das heißt, es muss gleichförmig, es muss in einer Einheit stattfinden. Wir müssen da eine Stimme sein. Jetzt komme ich zu dem vierten Punkt mit dem Brotbrechen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, wer sich das so auch heute vorbereitet hat, da wollen wir einfach gemeinsam Brot brechen, da wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Wir gedenken auf, wir erinnern uns immer wieder daran zurück. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Für jeden von uns, für mich, für dich. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und hier ist letztendlich das Bedeutsame und das Gigantische an der ganzen Geschichte. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir durch sein Blut Heilung erleben und durch seinen Leib eine Einheit sind. Wir sind eins am Leib Jesu und geheilt durch sein Blut, wiederhergestellt durch sein Blut. Wir sind mit Gott versöhnt. Das ist das, was das Abendmahl auch darstellt. Und ich möchte euch da jetzt einladen. Ich möchte den Tisch hier jetzt mal verschieben und jetzt den anderen Tisch nochmal herholen. So. Ja, ich möchte auch gemeinsam, dass wir uns wirklich jetzt bewusst machen, was das wert ist, was mein Glaube wert ist. Wir sollten uns wirklich prüfen. Auch das, was ich vorhin gesagt habe aus dem 2. Korinther 13,5. Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist oder in euch ist, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Wie kriegen wir Christus in uns, unter uns? Wir kriegen es in dem, dass wir auch das Abendmahl sagen, hey, das ist das, was ich in mich aufnehme. Ich nehme Christus auf, ich nehme seine ganze Leidensgeschichte auf. Denn es wäre ja meine Leidensgeschichte, aber er hat es mir abgenommen. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte euch damit einladen, mit mir gemeinsam dieses zu tun. Und vielleicht habt ihr schon was vorbereitet und ich bitte euch jetzt erstmal, eure Augen zu schließen und mit mir das Wort Gottes sich anzuhören. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es so euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir den Kelch und das Brot zu uns nehmen können. Danke, dass wir uns daran erinnern können, dass du derjenige bist, der geblutet hat und der seinen Leib ans Kreuz gegeben hat. Unschuldig, ohne jegliche Schuld an sich, hast du die Strafe auf dich genommen, die normalerweise wir hätten müssen, die Strafe, die Konsequenz dieser Strafe zu erleiden. Herr, wir hätten an diesem Kreuz hängen müssen. Jeder von uns. In der Vergangenheit genauso wie in der Zukunft, in der Gegenwart. Jeder von uns hat sich schuldig gemacht. Danke, Jesus, dass ich wissen darf, dass du der Herr bist meines Lebens, dass du in mir bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich möchte auch zu dem letzten Punkt kommen. Gebet. Die erste Gemeinde, die erste Kirche, sie haben gebetet. Wir messen immer unsere Qualität an dessen, oder wir messen unsere Gebetsqualität an dessen, wenn wir was beten und Gott sagen, dann muss er springen und es machen. Nun stellt euch doch mal vor, ihr lieben Männer, ihr würdet euren Frauen immer das sagen, was sie zu tun hat und sie müsste springen und alles machen. Oder umgekehrt, vielleicht noch härter. Stellt euch mal vor, ihr lieben Männer, eure Frauen würden euch alles sagen und ihr müsstet springen und alles machen. Irgendwann würde diese Beziehung etwas Schaden annehmen, würde ich mal behaupten. Sogar bei den Kindern ist das schwierig. Also ich kenne das noch aus der Zeit, als meine Kinder noch klein waren und wenn wir dann was gesagt haben, meistens haben sie es gemacht. Aber Gebet ist ja nicht, Gott zu fordern, spring, wenn ich sage, sondern Gebet ist eine Kommunikation mit dem, den du liebst. Sag ihm die Worte deines Herzens. Wenn du enttäuscht bist, darfst du ihm auch sagen, Vater im Himmel, Jesus, ich bin enttäuscht, Dinge funktionieren nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, hilf mir dabei zu verstehen, warum. Gebet sollte Atmen sein deiner Seele. Gebet sollte ein tägliches, nicht Ritual, sondern ein tägliches Atmen sein. Gebet ist etwas, und ich habe das letzten Sonntag auch gesagt, was Berge versetzen kann. Aber Gebet kann auch sein, dass es dich versetzen kann. Aus den dunklen Umständen ins Licht. Gebet kann sein, dass dort, wo du traurig bist, mit einem Wort dein Herz erleuchtet ist und du voller Freude bist. Dass dort, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, auf einmal eine Erkenntnis bekommst und den Weg ganz klar vor dir siehst. Das Gebet, das Reden mit deinem Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, sollte unser tägliches Brot sein, unser täglicher Kelch, unser tägliches Atmen. Und ich lade euch ein, Gebet wieder als tägliche Normalität anzusehen. Ich lade euch ein, das Gebet als etwas Wertvolles zu sehen. Danke, Jesus. Vielleicht hast du heute Morgen auch diese Botschaft zum ersten Mal gehört und bist wirklich auch angerührt und sagst dir, hey, ich möchte diese Botschaft auch da meine Unterschrift runtersetzen und möchte, dass du ich möchte, dass ich dieses zweite Korinther-Bereich, dass ich diesen auch wirklich auch aussprechen kann. Ich möchte mein Leben diesen Jesus übergeben. Und deswegen möchte ich dich einladen, mit mir ein Gebet zu beten, wo du Jesus Christus in dein Leben einladen kannst. Ein Gebet, das dir hilft, Gott zu verstehen. Ein Gebet, was dich dorthin führt, in die Arme Gottes. Ich werde vorbeten, Satz für Satz, und ich lade dich ein, mit mir das nachzubeten. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Wenn du dieses Gebet mit mir gebetet hast, dann mach dich irgendwie bemerkbar. Schreib uns über WhatsApp oder in Kommentaren in den YouTube oder auf unsere Webseite. Da gibt es halt auch die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Nutze das, damit wir auch sehen, ob das wirklich auch diese Botschaft auch jemand erreicht. Ob diese Botschaft dein Leben, in deinem Leben etwas ausgelöst hat. Wenn du das tust, dann werden wir dir auch antworten und werden dir auch zeigen, wie wir weiter verfahren wollen. Wir möchten dich auch einladen, dass du auch unsere Webseite besuchst, agape-kirche.de, und dort wirst du die wichtigsten Informationen finden. Wenn du dich eine Kleingruppe, einen Hotspot anschließen willst, dann kannst du das auch. Wir machen das momentan über Zoom. Das ist auch eine tolle Geschichte. Wir werden nachher im Agape-Café noch drüber reden. Ich lade dich ein, in die Gemeinschaft mit Christen zusammenzukommen und dich in diesen Dingen wirklich, zurechtzufinden. In dem Festhalten am Wort Gottes, in der Lehre der Apostel, das heißt in der Verkündigung, in dem Wort Gottes, daran dich festzuhalten. In der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in all diesen Dingen lade ich dich ein, im Gebet mit uns eins zu werden. Und ich glaube, wir fangen an, eine neue Geschichte zu schreiben. Wir fangen wieder an, die Geschichte neu zu schreiben. Ich lade dich darauf ein und wünsche dir wirklich, dass du es schaffst, dass du diesen Schritt wagst, dass du diesen Schritt schaffst. Amen. Amen.